Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia.
Guten Morgen, lieber Anke. Wie geht es dir?
Mir geht's besonders gut heute, weil, Achtung, wir haben Einjähriges. Das ist unser 52. Podcast. Hast du das mitgekriegt?
Ja, das habe ich mitgekriegt. Total toll. Aber es fühlt sich an, wie schön, dass wir uns jetzt das zweite Mal treffen.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, ja, für mich auch so vielleicht so 10 oder so, aber 52. Ich meine, wir haben jetzt 52 Stunden miteinander gesprochen und das Ganze würde ich jetzt mal sagen, wir reden ja vorher immer ein bisschen, nachher immer ein bisschen. So Sonntage, unsere Sonntage haben wir so, ich würde mal sagen, so 150 Stunden mindestens miteinander gesprochen.
Das wird mir gerade so bewusst, wo du das so sagst, Anke. Hm. Ein Jahr lang, jeden Sonntag.
Nee, wir hatten ein paar Ausnahmen, wo wir sonntags mal nicht konnten, weil du irgendeine Fortbildung oder Weiterbildung oder irgendwas hattest. So 2-3 Mal war es, glaube ich, nicht Sonntag, aber sonst immer Sonntag.
Dann haben wir es montags vor die Arbeit geschoben,
ja,
oder samstags spät, auf jeden Fall alles so um den Sonntag rum.
Ja, ja.
Das heißt, ein Tag in der Woche definitiv, wo wir halt mehrere Stunden Podcast gemacht haben. Da gehört ja auch immer noch das Schneiden zu, das nochmal hören, Text schreiben, hochladen. Also ich sag mal, so ein halber Tag geht da drauf.
Ja. Insgesamt, ja. Und mein Gedanke war, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, ob wir nur noch 14-tägig Podcasts machen, weil ich mir auch gedacht habe, es ist schon auch Zeit und dann hätten wir auch mal wieder einen freien Sonntag und haben wir ein bisschen uns unterhalten und haben aber festgestellt, dass wir es immer noch sehr, sehr lieben und dass wir bei wöchentlich bleiben.
Ja, genau, weil ja, wir wollen einfach dem Ganzen das weitere Jahr oder halt, ich meine, wir sind ja total frei, ne? Sowas kann man ja zu jeder Zeit irgendwie auch wieder verändern und so. Aber diese Regelmäßigkeit sonntags, die finde ich schon sehr schön. Und wir kriegen ja auch mit, dass immer mehr Menschen förmlich sonntags um 7 den Sonntag mit uns beginnen. Und wir wollen ja nicht, dass sie sich jetzt irgendwie 14-tägig umstrukturieren müssen.
Genau. Und wir haben ja vor allem auch ein paar Hörerinnen in diesem Fall, die uns immer so mitteilen, von wegen, oh, ich freue mich schon jedes Mal auf Sonntag oder ich höre das montags auf der Fahrt in die Arbeit. Da fühlen wir uns auch im positivsten Sinne verpflichtet, weil gibt auch Sicherheit, ne? Und wir reden ja so oft von Sicherheit.
Ja. Sonst hört noch jemand mit dem Joggen sonntags auf oder so. Wenn man uns da nicht hört,
das wollen wir ja nicht. Das könnte ich ja gar nicht verantworten, wenn jemand mit Joggen aufhört.
Ach, Anke, weißt du, was total schön war? Wir haben uns ja letzte Woche auch live gesehen.
Und du warst so krank und du bist immer noch krank, ich höre das.
Ja, ja, irgendwie hat sich da so eine Stirnhöhlengeschichte einfach festgesetzt und ärgert mich jetzt hier ein wenig, aber es ist alles okay. Und also wir haben uns ja diese Woche, wir haben ja Sonntag, also es war ja diese Woche, am Mittwoch auf dem Symposium am Tag der gewaltfreien Kindheit von der Stiftung für gewaltfreie Kindheit getroffen.
Ja.
Genau, magst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, als allererstes möchte ich dir einen kleinen Gefallen tun. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Ideen habt wie Claudia, wieder gesund wird, so Tipps bitte, so Zwiebelsaft mit Candiszucker und so Zeug.
Lieben Dank.
Ich bin Danke. Nett. Gerne, gerne. Schreibt der Claudia doch eine E-Mail, was sie alles, welche Gebräue sie zubereiten könnte, was da hilft, da freut sie sich sicher. Weißt du, wenn du mich als Freundin hast, brauchst du keine Feinde mehr.
Ja, ich glaube auch. Die Anke, die sagt das jetzt so, weil ich das natürlich von jeder Ecke höre, was es denn gut wäre zu tun. Natürlich. Und an dieser Stelle gesagt, ich bin sehr dankbar dafür. Also ich finde es toll, dass sich Menschen Gedanken machen, wie es mir besser gehen könnte. Mhm. Es ist nur dummerweise so, dass ich das echt oft habe, weil das so eine, wie sagt man, Achillesferse, Achillessehne?
Achillesferse, ja.
So wo man so verwundbar ist, das sind bei mir halt so die Atemwege und Bronchien. Nichtsdestotrotz kann es ja sein, dass ich einen Tipp noch nicht habe und der es dann ist, wo ich ja schon vielleicht, alles ausprobiert habe.
Vielleicht ist was dabei. Ich würde es dir wirklich wünschen. Und da könnt jetzt ihr alle, die ihr zuhört, mal überlegen, was ist denn so euer Wunderpunkt, wenn es euch irgendwie erwischt? Geht's auf den Rücken, geht's auf den Hals? Es ist ja sehr gern, gerade uns hören ja viele Erzieherinnen, Erzieher zu. Da, die kriegen ja gerne mal so Stimmbandknötchen oder haben Rücken oder Magen. Und das führt mich zum Symposium. Ja, am 30. war das in München im Stemmerhof. Es gibt auch ein Video, das muss ich noch hochladen. Das werde ich auf die Stiftungsseite hochladen und auf den YouTube-Kanal und ich poste es wahrscheinlich auch. Heute nicht. Heute ist ein Tag Pause und ich mache gar kein Social Media. Heute rede ich nur mit dir.
Ah, und mit der ganzen Community.
Und mit der ganzen Community, genau. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin jetzt noch, also ich war total beseelt nach dem Tag. Ich war vorher auch schon beseelt, weil ich wusste einfach, dass es gut wird. Der Stemmerhof im Kokrea heißt das. Das ist der Stemmerhof, so ein alter Gutshof und der wurde umgebaut und da gibt es eine Scheune und diese Scheune wurde zu einem Veranstaltungsraum umgebaut und ist wahnsinnig schön. Also wenn man auf so alte, umgebaute Hütten steht und mir gefällt es total, das haben die ganz, ganz toll gemacht, total seelenvoll mit Sofaecken und modernste Technik braucht man auch für sowas. Das Headset hat gepiepst, braucht man auch für sowas. Und es war einfach ein ganz wundervoller Tag. Und du hast einen Vortrag über Traumafolgekompetenzen gehalten. Dann eine uralt Freundin von mir, die Judith Pirot-Neef, hat einen Vortrag gehalten über die ganzen Medizin, die ist Ärztin, über die ganzen medizinischen Folgen und auch Präventionsmöglichkeiten von Stress sogar, also noch nicht mal Gewalt, dass Gewalt Stress ist, ist ja wohl jedem klar. Dann die Annika Zipfel hat einen Vortrag gehalten über Inklusion. Der war so ergreifend, dass ich 3-mal geweint habe, während sie den Vortrag gehalten hat. Das passiert auch nicht so oft. Dann war die Romy Stangl da. Die Romy Stangl ist Menschenrechtsaktivistin und engagiert sich schon seit Jahrzehnten gegen häusliche Gewalt, ist selbst Betroffene, hat auch gerade ein Buch geschrieben als Co-Autorin. Und die ist wahnsinnig aktiv bei One Billion Rising. Und ich konnte sie jetzt für die Stiftung gewinnen. Wird auch auf der Seite verlinkt. Die Romy geht auch nächstes Jahr, aber das kann ich vielleicht mal kurz spoilern. Nächstes Jahr wird nicht am 30.04. ein Symposium stattfinden, sondern am 20.11. am Tag der Kinderrechte. Und zwar im Wallis in der Schweiz. Wir werden jetzt international und die Romy ist auch dabei. Dann hat noch die Pimpanella Pumpelsack einen Vortrag, also die hält keinen Vortrag, die hat die Geschichte von der Lilly Schüchtern erzählt. Das macht sie eben als Figur. Pimpanella Pumpelsack, die Petra Wurdack ist es. Und ganz am Anfang hat der Pfarrer Schießler, der ist sehr bekannt dafür, dass er ein sehr, sehr unkonventioneller Pfarrer ist, der auch so, das nennt sich in Bayern, den Viecherl-Gottesdienst macht. Da dürfen alle Hunde und so weiter in die Kirche. Und ich glaube, das ist der einzige Pfarrer in München, der bratzalvolle Kirchen hat. Es ist ein ganz, und er legt sich natürlich dafür auch mit seinen ganzen Vorgesetzten an. Und hat mich sehr beeindruckt, als ich ihn kennengelernt habe bei einem Podcast mal. Und ich habe ihn gefragt, ob er einfach kommen würde. Und das hat er gemacht und da hat er recht lange geredet. Dann hatte ich nicht mehr viel Zeit zum Reden. Ich musste ein bisschen durchhetzen. Ich habe dann aus einer Dreiviertelstunde eine Viertelstunde gemacht, ging aber auch. Ich habe über Haltungen und Handlungen gesprochen und es waren 100 Leute da Und es war, ich glaube, wirklich schön. Also ich fand es total gut und die Rückmeldungen waren auch total begeistert und die Menschen haben viel mitgenommen. Und ich habe ganz schöne, ganz emotionale Rückmeldungen gekriegt im Sinne von, ich habe geweint, ich habe gelacht, ich bin total dabei. Jetzt weiß ich einfach noch viel mehr, warum ich mich so dafür einsetze. Es waren überwiegend Menschen aus dem Kita-Bereich da, auch ein paar andere, aber schon, ich würde mal sagen, 90% waren Menschen, die mit Kindern arbeiten und an die ist es ja auch adressiert. Es gab zu essen, es gab zu trinken, ja. Es war alles top, also muss ich jetzt einfach mal sagen, es war top organisiert und es hat die Judith alles gemacht. Die hat mit den Referentinnen gesprochen, die hat den Ablaufplan gemacht und die Judith hat auch moderiert. Da habe ich an meiner Freundin Judith, die ich jetzt seit 1991 kenne, ein ganz neues Talent entdeckt. Ich wusste nicht, wie grandios die Judith moderieren kann. Und ich habe ihr auch gesagt, ich bin der Meinung, wenn sie mal nicht mehr als Ärztin arbeiten will, soll sie irgendwie zum Fernsehen gehen. Die kann das.
Das hat sie ganz großartig gemacht. Und ja. Dieser ganze Tag, der war so eine Begegnung unter Freunden. Und ich meine, ich kannte ja nun bei weitem nicht alle Menschen, die da waren. Jetzt kenne ich sehr, sehr viel mehr, weil viele davon auch unseren Podcast hören und ich sehr oft angesprochen wurde, halt einfach gesagt wurde, du, wir hören den immer. Und was mich auch total gefreut hat, ist, dass auch einige Partner, die mit waren, den Podcast auch hören. Das hat mich total gefreut. Okay. Oder vielleicht hören müssen, aber den dann doch auch gerne hören. Also es sah zumindest so aus, also die Rückmeldung, die war sehr ehrlich und herzlich. Mhm. Und dieser ganze Tag, diese ganze Stimmung, die ganzen Menschen, die da waren, mich hat das sehr, sehr, sehr berührt, weil es so unheimlich nah und warm war. Mhm. Und ich fand auch alle, die gesprochen haben, das waren alles Menschen mit Tiefe und mit Geschichte und mit wirklich wahrhaftigen Erlebnissen und also es, ja, ich bin da sehr, sehr beseelt am Nachmittag raus und freue mich unfassbar auf nächstes Jahr, November. Das ist ja nur eine Weile hin, aber wir wissen ja, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben heute Einjähriges.
Ja, genau, das geht schnell. Ich freue mich da auch total und ich war auch noch nie im Wallis und es war auch die Alexandra Heidenfelder, die im Wallis sich sehr, sehr für Gewaltfreiheit engagiert, war auch in München und die wird das nächstes Jahr eben in der Schweiz alles organisieren und wir reisen dann nur noch an, suchen uns ein hübsches Hotel, also suchen wir uns vorher und ich freue mich da auch total drauf und da wird dann noch jemand dabei sein, das ist die Birgit Panklip, die konnte dieses Jahr leider nicht, die ist nächstes Jahr dabei.
Ja.
Und was für mich auch total besonders war, es war so unglaublich nah. Und
ja, genau,
es war das ist, ja, es ist auch das Ambiente. Das war halt nicht irgendwie jetzt so der Feuerwehrsaal, wo man ein paar Stühle reinstellt. Es war, ich kam mir vor, als würde ich eine private Feier veranstalten und kenne alle Menschen, die da sind. Ich kannte auch nicht alle, ich kannte viele, aber nicht alle. Ja. Und ich habe auch gesehen, also während ihr vorgetragen habt, konnte ich auch mal ein bisschen Menschen beobachten. Und ich glaube, es gab kaum eine Stunde, in der nicht jemand Tränen gelacht oder geweint hat. Und das ist natürlich ein Thema, das sehr berührt. Also wen Gewalt nicht berührt, das ist ein ganz anderes Thema, das dann zugrunde liegt. Und das hat mich so gefreut, dass die Menschen so offen waren, sich haben berühren lassen und auch untereinander. Ne? Also das war auch, wir haben ja immer wieder Pausen gemacht. Die Menschen haben sich, glaube ich, sehr, sehr gut auch vernetzt, was auch ja Sinn und Zweck der Übung war, dass man die Haltung in die Welt trägt. Das ist ja mein Anliegen an der Geschichte. Ich will ja, dass es nicht darum geht, dass irgendwie jeder irgendwelche Weiterbildungen macht. Das ist ja schön und gut, aber es soll sich ja multiplizieren. Ich glaube, es hat sich ganz gut multipliziert an dem Tag. Und es haben sich auch Menschen so schön, das fand ich auch so schön, als es die Annika erzählt hat, ganz am Ende, was denn passiert, wenn man sich sehr für Gewaltfreiheit einsetzt, dass das gar nicht unbedingt alle Menschen wollen in Kitas. weil sie dann so sehr mit sich konfrontiert werden. Und das hat mich, mich hat so gerissen. Jetzt kenne ich diese Geschichten und weiß das alles und dachte mir trotzdem, mein Gott, mir zerreißt das Herz, wenn ich mir das so in der Praxis vorstelle. Hm. Jetzt kriege ich schon wieder feuchte Augen. Das kriegt mich gerade so dermaßen, das Thema. Ich weiß gar nicht, warum. Ich beschäftige mich jetzt schon so viele Jahre damit, aber es nimmt gerade echt neue Dimensionen an. Vielleicht, weil ich merke, es hat sich nicht wirklich groß was verbessert.
Und das ist auch das, was ich so beeindruckend fand. Jetzt ist ja die ganze Zeit auch darüber gesprochen worden, dass wirklich viel Gewalt stattfindet in Kitas. Es ist darüber gesprochen worden, dass vieles, vieles, vieles sich ändern muss, nicht nur darf, sondern muss. Und da waren ja fast ausschließlich Menschen aus Kitas da. Mhm. Und auch zu spüren, dass es da so einen einheitlichen Konsens gibt, dass alle die da waren, gegen Gewalt sind und vor allen Dingen dafür sind, etwas zu verändern, wohlwissentlich, dass sie alles geben, dass die Orte, wo sie sind, dass das Orte sind, die ganz viel Licht haben, weil sie da sind, die sich nicht entmutigen lassen, die den Tatsachen aber ins Auge blicken und sagen, Dinge dürfen sich ändern und müssen sich ändern. Und wenn ich irgendwo was mitbekomme, auch den Mut zu entwickeln, Dinge anzusprechen, Dinge weiter zu bewegen, Konsequenzen zu ziehen und eben nicht wegzugucken. Und so viele mitzuerleben, die da am gleichen Strang ziehen und eben sich nicht darauf ausruhen, dass man sagt, naja, sind ja nicht alle so und mich betrifft das nicht, sondern sagen, nein, ich beobachte das selber auch sehr, sehr häufig und ich weiß, dass ich möchte, dass sich da unbedingt etwas ändert. Und wir sind hier, damit wir uns gegenseitig stärken und damit wir uns gegenseitig anstecken. Ich habe ja auch mitbekommen, wie so zwischendurch so, Mensch, möchtest du nicht bei uns in der Kita anfangen oder so, wo dann so Leute miteinander ins Gespräch kamen und da richtig tolle Energien entstanden sind. Ja, und das hat ja dann auch noch nachgeklungen, also sowohl bei uns in der Community als auf Social Media, Instagram und so, hat das ja noch alles sehr nachgeklungen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Menschen da sehr glücklich wieder gegangen sind. Und ich hatte auch eher das Gefühl, ich bin bei einer Hochzeit, bei einer privaten Hochzeit innerhalb der Familie und nicht irgendwo, was ja eigentlich fremd ist. Also ja. Es war alles, aber nicht fremd.
Ja. Das finde ich auch. Und ich habe heute Nachmittag ein bisschen recherchiert nach neuen Studien, habe tatsächlich eine gefunden. Ich habe sie dir schon geschickt. Da geht's von Verdi, Schriften zur sozialen Arbeit, Nummer 2. Wir können die auch gern verlinken oder ihr schreibt uns, wenn ihr sie haben wollt oder ihr recherchiert selber. Die heißt Verletzendes Verhalten in der Kindertagesbetreuung, Anspruch und Realität von einem Nikolaus Meyer und von Elke Alsago. Und ich habe sie noch nicht ganz genau durchgelesen, aber ich bin mal drüber geflogen. Das sind lächerliche 25 Seiten, das ist also nicht wirklich was Großes, aber brandaktuell. Und ich habe sie gerade vor mir und ich lese einfach nur mal einen Satz vor. Besonders häufig nehmen die Befragten psychische Gewalt wahr. Diese ist mit 80,3% der Nennungen unter Kindern am stärksten. Diese ist mit 80,3% der Nennungen unter Kindern am stärksten ausgeprägt. Ist das ein Fehler übrigens? Sie umfasst Verhaltensweisen wie das absichtliche Ignorieren von Fragen, das Unterbinden sozialer Kontakte, soziale Isolation, aggressives Anbrüllen, Beschimpfungen, Drohungen oder anhaltendes Schweigen. Da wird Bundschuh zitiert. Das sind lauter Zahlen, da treffe ich mal kurzfristig der Schlag. Und in dieser Studie jetzt ist es auch wieder so, dass 74,1% von psychischer Gewalt sprechen Und es wird dann, ich, wie gesagt, ich habe es ja noch nicht genau gelesen, aber ich bin mal drüber geflogen und es hat sich nicht wirklich was getan. Also, und wir reden hier jetzt von der Zeitspanne von 2019. Also 2019, weiß ich, ist Seelenprügel erschienen. Das heißt, ich habe das ja abgegeben. Anfang 2019, das dauert ja immer eine Weile, meine Recherchen waren praktisch 16, 17, 18. Und wir haben jetzt 25, sagen wir mal rund 6, 7 Jahre. Tja, also wir können jetzt echt nicht sagen, dass da großartig was passiert ist, gell? Obwohl da so viele Jahre dazwischen sind. Ich werde übrigens logischerweise in der Studie nicht zitiert, aber das würde ich auch nicht machen, weil ich ein Sachbuch geschrieben habe und kein Fachbuch. Ich würde mich selber auch nicht zitieren in einer wissenschaftlichen Untersuchung. Das ist auch überhaupt nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist wachrütteln. Aber wachrütteln reicht halt einfach nicht, gell?
Tja, also häufig sprachlos erlebt man mich ja jetzt auch nicht unbedingt. Mhm. Aber ich komme am Wochenende, also ich war nach dem Symposium noch auf einer Trauma-Fortbildung und da ging es um Stressprävention. Mhm. Also wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, was macht Stress mit dem Nervensystem, was macht Stress mit dem Herz-Kreislauf-System, wie lebensverringernd ist Stress und. Und ich meine, Judith hat in ihrem Vortrag so wunderbare Folien dazu geliefert.
Ja.
Es ist bei Erwachsenen, also ein Kind, was in einer Krippe ist oder auch im Kindergarten und dort unter Stress steht, das ist ein Stress, ein so massiver Stress, den irgendwie Top-Manager bei einem Börsencrash erleben. Die sind so massiv unter Stress. So massiv. Ja. Und da, wo Erwachsenen, die zugesprochen wird, dass daraus Folgen entstehen können, das wird Kindern immer noch vehement abgesprochen.
Und
je jünger ein Kind, umso weniger. Wenn ein kleines, anderthalbjähriges Kind in der Krippe irgendwo sitzt, sich absolut anpasst, nicht spielt, sondern vielleicht einen Gegenstand in der Hand von links nach rechts gibt und dabei die ganze Zeit die Umgebung wachsam beobachtet, nicht ins Spiel kommt, dann ist das ein Ausdruck von höchstem Stress. Und wenn dem Kind dann nicht geholfen wird und das verschwiegen wird, also es wird ja noch nicht mal gesehen, wie kann das dann auch irgendwie kommuniziert werden. Also die Eltern erfahren ja niemals etwas davon. Und das Kind wird es niemals in Worte fassen. Es ist ja noch in einem nonverbalen Alter und es kann ja noch gar nicht reflektieren. Und wir haben auch in unseren Vorträgen auch gehört, dass ja Kinder, das kindliche Nervensystem ist nicht dafür ausgebildet, sich selber regulieren zu können. Sie brauchen die Hilfe eines Erwachsenen. Und passiert das nicht, dann sind sie in einer totalen Traumareaktion. Sie können nur noch flüchten, angreifen, sich totstellen oder dieser Begriff, der jetzt auch immer häufiger zum Glück mit reingenommen wird, ist dieses Flirt, also dieses sich anpassen.
Ja, ja.
Das tun, was das Gegenüber von einem will. Und wenn man alleine diese Worte sich mal im Kopf und dann im Herzen zu Gemüte führt, ich tue das, was du von mir willst, egal was das ist, damit ich irgendwie Sicherheit erfahre und sich vielleicht mein kindliches System wieder beruhigen kann.
Ja.
Das ist so, 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 so schlimm.
Ja, es ist es
und
wirklich.
Und das passiert tagtäglich überall. Und ich finde es ja immer spannend, die ganzen Studien, die ganzen Statistiken, wunderbar, dass es sie gibt. Aber ich frage mich halt auch immer, wie werden sie erhoben? Also es ist ja selten so, dass Statistiken und wirkliche Erhebungen mit einer versteckten Kamera in Ad-hoc-Situationen gemacht werden, sondern sie sind zwar anonymisiert, aber sie sind vorbereitet, Menschen werden gefragt, ob sie aussagen möchten und. Aber die eigentliche Realität findet ja hinter verschlossenen Türen statt. Da müsste man, was natürlich überhaupt nicht geht, das ist jetzt nur eine Spinnerei von mir, sowas will ich auch gar nicht, ich will keinen Kontrollstaat haben, aber eigentlich könnte man so etwas nur herausfinden, indem man in Einrichtungen rein switchen kann, in Tagespflegen rein switchen kann und mal einen ganzen Vormittag beobachten, ohne dass diese Menschen wissen, dass sie beobachtet werden. Mhm. Dann hätte man wirklich aussagekräftige Geschichten. Nur das soll nicht sein und das will ich auch nicht. Ich möchte nur damit sagen, das wäre aber das Einzige, wo wir wirklich mal sehen können, was läuft. Und ich habe dadurch, dass ich nur den Satz noch, dass ich Kollegin bin ich ja in ganz, 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 ganz vielen Tagespflegen gewesen und oftmals auch zu Besuch oder wir haben uns getroffen, unbefangen, auf Spielplätzen, ne, überall. Mhm. Und da geht ja von mir keine Gefahr aus. Mhm. Das heißt, ich beobachte dann ja wirklich die Realität. Ich bin ja quasi eine versteckte Kamera.
Ja.
Und habe über die ganzen 17 Jahre, habe ich immer wieder, immer ganz, ganz viele Einrichtungen von innen gesehen. Ja. Und ganz viele Menschen, ganz auch mir Unbekannte, weil ich viel auf Spielplätzen in ganz Düsseldorf unterwegs war.
Ja.
Und konnte wirklich beobachten, weil ich war ja eine von ihnen. Und dann äußert man sich eben auch ganz offen, wofür ich auch sehr dankbar bin und wo auch viele tolle Sachen bei rumgekommen sind. Aber ich habe die ganze Realität gesehen. Und sowas erfasst keine Studie.
Nein, das ist ja das, warum wir auch miteinander das Buch geschrieben haben, weil es geht einfach weit über Studien hinaus. Das geht einfach dahin, wo eine Studie nicht hinkommt, nämlich total in die Praxis. Ja. Und da kommt ja auch noch dazu, dass wir ständig in den Einrichtungen sind, gleichzeitig aber auch mit Menschen arbeiten, die in Einrichtungen logischerweise arbeiten. Es erzählt halt jeder, das haben wir, ich weiß nicht, wie oft wir das hier schon besprochen haben. Und ich habe jetzt auch, wenn das ein bisschen unhöflich ist, während du jetzt gerade erzählt hast, habe ich mir das Fazit und den Ausblick schnell mal angeschaut von der Studie. Und da wird's dir schon auch wieder schwindlig. Es ist nicht ein Satz irgendwie überraschend oder neu oder sonst was. Es geht wieder drum, wo kommt's her, was müssen wir tun? Der Personalschlüssel ist scheiße, Entschuldigung, schlecht. Wir müssen den verändern. Wesentlich würde sich die Gewalt reduzieren, wenn der Personalschlüssel verbessert würde. Die meisten, 100% der befragten Fachkräfte geben an, sie kennen die Inhalte ihres Schutzkonzepts und können sie aber zum Teil nicht umsetzen, weil zum Beispiel auch um so Themen geht wie Respekt vor dem Gegenüber. Und es geht zum Beispiel auch natürlich um die ganz klassischen strukturellen Zwänge. Und ja, wir wissen ja, dass man von mehreren Seiten her ansetzen muss. Also es ist nichts Neues drin, aber wieder mal alles schön zusammengefasst. Auch wie gesagt, 25 Seiten kann man schnell mal durchlesen. Das heißt aber für mich auch, was die Stiftung angeht, es geht weiter. Und das ist auch der Grund, warum wir nächstes Jahr in die Schweiz gehen. Weil ich eben auch erfahren habe, dass da ist noch mal ein anderes Level, zumindest da im Wallis, scheint es noch Einrichtungen, also Kitas zu geben, wo 3 Tage Eingewöhnung stattfindet, wo wir einfach hingehen können und einfach auch wieder neue Menschen gewinnen, berühren und ein Stück weit, ich denke mal, es geht halt wirklich ganz, ganz stark über das Gefühl, über das Schaffen von Bewusstsein, Bewusstheit, für dieses Thema. Irgendwann, das ist ja das, was ich mit der Stiftung vorhabe, ich möchte ja so gern so ein Stiftungsmobil haben, was schon so eine Art Wohnmobil, vollgepackt mit Infomaterial und dann stelle ich mich da auf Parkplätze und dann muss da jeder mal mit dem Stiftungsmobil eine Woche durch die Gegend fahren. Und ganz niedrigschwellig Aufklärung. Das mag ich so gern bei One Billion Rising, wo eben die Romy Stangl maßgeblich beteiligt ist. Die machen was ganz Tolles in München. Und zwar haben die mit der Bäckerinnung so eine Aktion. Da kommt auf die ganzen Semmeln, also Brötchentüten, ist so ein Spruch drauf. Ich glaube, für ein paar Wochen machen die das immer. Gewalt kommt nicht in die Tüte. Und dann gibt es da halt so ein paar Telefonnummern, wo du anrufen kannst, wenn du wenn du betroffen bist, wenn du jemanden kennst, der betroffen ist, Hilfenummern und so weiter. Und das ist halt so richtig niedrigschwellig. Und ich sage immer, ich hätte so gerne auf jeder Milchpackung irgendwie einen Satz stehen. Und mich hat es auch, was die Judith präsentiert hat, jetzt kenne ich die Judith lange und kenne ihre Themen und kenne mich mit dem Thema wahnsinnig gut aus, weil ich mich einfach seit Jahren und Jahrzehnten mittlerweile damit beschäftige. Aber als die Judith nochmal so diese ganzen medizinischen Folgen, nochmal, sie hat von Stress gesprochen und sie hat noch nicht mal von schwerer Gewalt gesprochen. Und als sie dann nochmal gezeigt hat, was alles total belegbar ist, es ist nicht mehr so, oh, es könnte nicht so toll sein. Es ist absolut nachweisbar, was durch Stress und vor allem auch Stress in der Kindheit, was das für Folgen hat. Ja, du, da wundere ich mich über die Diabetes bei mir nicht, gell? Und diese, also das geht von Bluthochdruck, ich habe gerade ihre Folien aufgemacht, Bluthochdruck, Herzinfarkt, das gibt einen ganz spannenden Satz. Ah, ich weiß aber nicht mehr von wem. Den habe ich schon x-mal gelesen, und zwar: Der Herzinfarkt mit 50 kommt aus einem überlasteten Herzen mit 3 Jahren, 5 Jahren, wann auch immer. Und die ganzen Sachen von wegen, das sind so Sachen wie Hormonstörungen, sogar Wechseljahrsbeschwerden, Menschen, die schwierig haben, Entscheidungen zu treffen. Du hast über Traumafolgekompetenzen gesprochen. Da fällt mir ja sofort eine Traumafolgestörung ein. Mhm. Und zwar die klassische Aufschieberitis, Fachbegriff Prokrastination, da weiß man, das ist eine Traumafolgestörung. Und wenn jetzt jemand sein Leben einfach nicht gebacken kriegt, weil er immer alles vor sich herschiebt, und zwar nicht nur Unangenehmes, dann kann das durchaus sein, sehr wahrscheinlich sogar, dass da ganz, ganz, als dieser Mensch ganz, ganz jung war, einfach viel Stress war. Und ich rede jetzt nochmal, ich rede nicht von Gewalt. Es ist, also vielleicht berührt es mich momentan so sehr, obwohl ich nochmal mich seit Jahrzehnten damit auseinandersetze, weil mir nochmal diese Tragweite auch durch unser Buch Die Krippenlüge, die Tragweite nochmal wieder so in Leuchtbuchstaben vor mir steht. Es ist einfach ein solches Verbrechen, was wir zulassen, was Kindern angetan wird. Also ich werde immer sprachloser und ich merke auch, dass ich immer, immer deutlicher werde. Und es ist mir von Tag zu Tag wird es mir egaler, was irgendjemand von mir denkt. Und wo ich letzte Woche noch dachte, oh nee, es fühlt sich nicht so gut an, wenn man so total die Breitseite kriegt. Heute denke ich mir, oh, weißt was? Mhm. Komm nur her. Und dann reden wir mal miteinander und dann kratze ich mal den Lack ab. Das kann ich ja sehr gut Lack abkratzen. Und dann zeige ich dir mal deine Traumafolgestörungen und dann gucken wir mal, ob du schon eine Kompetenz draus gemacht hast. Und wir müssen doch Kinder, das ist ja mein Standardsatz, wir müssen sie doch erst gar nicht kaputt machen. Wir wissen jetzt so viel, was wir vor 20 Jahren noch gar nicht wussten. Und das hast du ja in deinem Vortrag auch so toll erzählt.
Du hast ja gerade gesagt, dass in den letzten 6-7 Jahren nicht so wahnsinnig viel passiert ist, so dass man jetzt sagt, es ist eine exorbitante Besserung eingetreten. Und ich denke, dazu gehört, deutlicher zu werden und dazu gehört, sich ganz, ganz, ganz doll abzugrenzen. Ich meine, das tun wir ja auch mit anderen Dingen, was ja auch richtig ist, dass man sagt, nein, auf gar keinen Fall dulde ich es. Nehmen wir jetzt mal das politische Thema, diese ganze Rechtsgeschichte. Das ist wunderbar, dass da so klar gegen vorgegangen wird. Das darf aber auch bei Gewalt gegen Kindern so sein. Ja. Und nicht irgendwie, ja, wir könnten vielleicht ein bisschen hier und da und eigentlich, wir brauchen das ja und was sollen denn die Eltern? Und ich möchte keinen Eltern jetzt diffamieren und sagen, dass deren Situation leicht ist. Aber wir können die Situation doch nicht erträglich machen, indem wir die Kinder sie ausbaden lassen. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Und ich habe in meinem Vortrag noch darüber gesprochen, wie klar in aller Leuts Bewusstsein noch Mitte des letzten Jahrhunderts war, dass Übergriffe, auch sexuelle Übergriffe gegen Kinder durchaus okay wären, weil es ja Anfang des letzten Jahrhunderts und dann durch den Krieg auch noch ein bisschen verschoben, die Tatsache oder das Ausgehen davon, dass Kinder durchaus auch zu Mittätern werden können, dass ein Opfer zum Mittäter wird bei Übergriffen. Man muss sich diese, ich kann es gar nicht aussprechen, so absurd ist das. So, jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir wissen, das steht ja jeden Tag in der Zeitung. Das wird ja, jeden Tag wird darüber geschrieben. Wenn da steht, Kita vor dem Kollaps, die Burnout-Rate und die psychologischen Behandlungen bei Erzieher, ich sage jetzt Rinnen, weil das eben die größte Gruppe ist, ist am allerhöchsten. Es gibt keine Berufsgruppe in Deutschland, die eine höhere psychische Erkrankungsrate hat als Erzieherin. Ja, liebe Leute, bis eine Erzieherin, weil es ist ja nicht so, dass man sagt, Frau Schulz, Ihnen geht's heute nicht gut, dann gehen Sie doch jetzt bitte ins Beschäftigungsverbot, weil wir müssen Sie und wir müssen aber auch die Kinder schützen. Nein, diese Frau läuft erstmal jahrelang mit ihren Problemen vor die Wand. Ja. Und wer badet es letztendlich aus? Das sind die Kinder, die in diesem Milieu aufwachsen. Das sind Leute, die kommen mit Angststörungen in die Kita, dann kommen sie mal wieder ein paar Wochen nicht, dann ist wieder Unterbesetzung. Das ist ein Riesenrattenschwanz.
Jetzt kann man sich aber anschauen, dass Menschen, die natürlich in den Kitas arbeiten, die haben ja auch eine Motivation, warum sie in den Kitas arbeiten.
Das kommt noch dazu.
Genau, vielleicht einfach, weil sie es besser machen wollen, als es bei ihnen in ihrer Kindheit war. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass, sagen wir mal, nehmen wir mal 50%, ich sage es in mehr, aber machen wir mal nur 50% hatten in ihrer Kindheit selbst Gewalterfahrungen oder Stress, nur Stress, waren bestimmt. Und wenn man jetzt eben schaut, dass praktisch dieser Stress in der frühen Kindheit eine dauerhaft erhöhte Stressantwort zur Folge hat. Und ich erinnere mich an Judiths Worte, und zwar lebenslänglich. Das löst sich nicht irgendwann. Dann haben die auch im Erwachsenenalter ein erhöhtes Krankheitsrisiko. Und ich weiß noch, dass Judith gesagt hat, von wegen diese ganzen psychischen Erkrankungen wie Depression, Angst, Persönlichkeitsstörungen, körperliche Erkrankungen, diese ganzen psychosomatischen Beschwerden bis hin zu einer verkürzten Lebenserwartung. Ja, das sind ja dann Menschen, die in Kitas arbeiten, und die sind auch reizbarer und haben weniger Selbstvertrauen und neigen zu aggressiverem Verhalten. Da geht es jetzt ganz wichtig nicht um Schuldzuweisung, das ist einfach die Folge von frühem Stress erleben. Also muss ich als allererstes dafür sorgen, dass es den Menschen, die in Kitas arbeiten, dass die mit sich so gut zurechtkommen, dass sie einfach, das sagst du immer so schön, dass sie zwischen Reiz und Reaktion überhaupt eine Möglichkeit haben. Und das haben ganz viele nicht. Und dann kommt der Stress noch dazu, der in den Kitas ist, durch zum Beispiel Personalmangel und ein paar andere Themen hätten wir da auch noch. Es kann eigentlich nicht gut gehen, und ich bin keine Pessimistin. Definitiv nicht.
Wir könnten jetzt in den Kitas überall 2-3 Leute mehr reinsetzen. Kann sein, dass sich das entspannt. Aber du sagst ja immer so schön, es gibt irgendwie mangelndes Personal, es gibt aber auch mangelhaftes Personal. Ne, so. Und wenn Menschen da sind, die sich mit ihrer Biografie überhaupt nicht auseinandersetzen wollen, so nach dem Motto, bleib mir fort mit dem Scheiß und mir hat es auch nicht geschadet, dann ist das sehr kritisch.
Und
das erlebe
nicht.
Ich schon auch sehr, sehr oft. Wenn ich mache ja ganz viele Fortbildungen zum Thema Trauma, eigene Biografie und gehe in Kita-Teams. Ja. Und diese Fortbildungen sind wirklich ganz, ganz wunderbar. Nur bei den meisten ist es so, dass ich schon auch so ein Aha-Erlebnis auslöse. Und manche sind dabei, die sehr irritiert sind, die auch damit wirklich nichts zu tun haben wollen, weil es da doch, das rüttelt die schon
lass
sehr.
Lass uns mal vom Besten ausgehen. Ja, aber lass uns mal von den Menschen ausgehen, die dankbar annehmen und die sehr gerne und zum Teil sehr engagiert biografisch arbeiten. Es reicht nicht. Es reicht nicht, wenn ich weiß, was war. Es reicht auch nicht, ja, wenn ich weiß, wie will ich mich verhalten. Du, ich sag nur Zumba. Ich weiß auch, dass Sport gut wäre und gesund wäre. Ich tu's nicht. Und es ist nicht Prokrastination. Ich schieb's nicht vor mir her. Ich sag ab. Und es geht eben nicht so einfach, weil durch dieses frühe Stresserleben haben sich ja bestimmte Hirnareale verändert. Und die verändern sich einfach nicht von heute auf morgen, weil ich mal in einer Fort- oder Weiterbildung gesessen war. Wer sich so ein bisschen mit Lernen auskennt, weiß, es dauert eine Weile. Ich kann in jedem Alter alles lernen. Das wissen wir mittlerweile auch. Und ja, natürlich kann ich, wenn ich zum Beispiel eine unsichere Bindungserfahrungen gemacht habe, kann ich neue Erfahrungen machen. Ich kann mich einladen lassen. Ich kann mich auf Einladungen einlassen. Ich kann mit Dauerstress auch wieder umgehen. Ich kann ganz viel Neues lernen. Nur wenn ich mal gewisse Verhaltens, wenn sich ein gewisses Verhalten mal eingenistet hat, zum Beispiel, dass sich jemand zurückzieht, wenn er angegriffen wird oder wenn er sich angegriffen fühlt oder dass sich jemand ständig selbst entwertet oder sich schämt. Das haben wir ja ganz oft. Ich habe ja, das ist bei dir, das ist bei mir, das ist bald bei uns zusammen. Der Wind, der uns entgegenwehen wird, wird heißen, ihr macht den Menschen, haben wir das letzte Mal auch gesagt, ein schlechtes Gewissen. Nee, können wir nicht. Wir können auch niemandem Schuldgefühle machen. Das geht nicht. Das hat alles was mit Selbstwahrnehmung zu tun. Wenn aber diese Selbstwahrnehmung durch Gehirnveränderungen einfach schon mal sich zementiert hat, dann wird's ein bisschen schwerer mit der Verhaltensänderung. Und dann kann man eben nicht mal schnell eine Weiterbildung machen und sagen, ich weiß das jetzt, mache ich jetzt nicht mehr. So einfach geht's nicht. Es muss immer wieder passieren. Das heißt, Menschen in Kitas brauchen dann einfach auch jemand, der sie begleitet. Und auch da komme ich wieder auf die Judith zurück. Da geht's mit Ernährung los. Das war mir zum Beispiel nicht klar, dass auch hirnorganische Veränderungen definitiv nicht alle, aber einige davon reversibel sind. Was ich nicht wusste, wie wichtig dafür Ernährung ist. Das ist auch nicht mein Spezialgebiet. Ich weiß nur, ich habe mich damit jetzt total, also durch das Symposium ein bisschen mit beschäftigt und in ein paar Sachen total eingelesen und fress mich da gerade fest an der sogenannten Ernährungspsychiatrie. Da hätte ich jetzt dann eine Fachfrau im Angebot, das wäre die Judith. Das wäre definitiv nicht ich, aber ich finde es extrem spannend. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man eine Verhaltensveränderung, dass sie gar nicht funktionieren kann, wenn zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, gibt's auch vegan, Fischöl ist es, und es gibt's aber auch aus Alge, wenn die zum Beispiel fehlen, und die fehlen anscheinend bei vielen Menschen, dann hast du praktisch Bausteine gar nicht, die dein Hirn braucht, wenn sich was verändern soll. Ich sag's mal ganz platt, besser kann ich es noch nie beschreiben. Und was mir auch total neu war, wie wahnsinnig wichtig welche Rolle der Darm dabei spielt. Ich meine, wir wissen alle Mikrobiom und wenn du es dir zerstörst durch bergeweise Antibiotika oder durch zu viel Süßstoffe, dass das dein Verhalten verändert, wusste ich nicht. Ich wusste, dass es nicht so toll ist, aber ich wusste nicht, dass es doof macht. Und im Prinzip müsste man jetzt in Kitas gehen und müsste sagen, so, hier haben wir Omega-3, hier haben wir gesundes Futter, hier haben wir ein Bewegungsangebot. Ich denke, sowas heißt irgendwie betriebliches Gesundheitsmanagement. Damit müsste man eigentlich anfangen. Dann braucht man aber auch wieder Menschen, die sagen, okay, mache ich mit. Also es ist größer, als ich dachte. Es ist auch größer, als ich vor 5 Jahren dachte.
Du sagst ja gerade, wir brauchen auch Menschen, die das mitmachen.
Ja.
Und oft sind dann solche Dinge, die von oben, sage ich mal, diktiert werden. Es heißt noch lange nicht, dass dann wirklich in den Teams das auch ankommt.
Nein.
Auch da braucht es wieder eine Prozessbegleitung von Leuten, die das im Blick haben, wo geht etwas, ah ja, jetzt haben wir mal einen halben Tag frei, weil wir jetzt auf Teamfortbildung sind. Oder bei vielen kriege ich auch mit, die sagen, was ich auch nachvollziehen kann, ist ja alles schön und gut, was die da immer sagen und deren Ideen, aber die sind hier nicht in unseren Schuhen unterwegs. Die wissen nicht, was wir jeden Tag hier machen. Und dann machen die sehr oft auch wieder dicht, weil die sagen, ihr und eure Vorstellungen, ihr könnt euch die mal irgendwo hinstecken. Also es ist so ein Gesamtding, es ist so ein Gesamtkonstrukt und es ist wirklich sehr groß.
Ja.
Und ich finde, das, was stattfindet, nämlich diese Verstaatlichung der ganzen Geschichte, also ich finde, Erziehung ist lange schon nicht mehr in Händen der Familien und Begleitung und überhaupt Entwicklungsbegleitung der Kinder. Früher war es so, dass die Kinder phasenweise in die Kitas gegangen sind für ein paar Stunden am Tag. Da war das eine Ergänzung. Mhm. Aber heute haben wir eine Verlagerung. Wir haben Familie verlagert in Institutionen. Aber wir werden dem nicht gerecht. Das heißt, gut, wir nehmen diese Verwahrlosung, die damit einhergeht, ja auch hin.
Ja gut, dazu möchte ich sagen, dass es A, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass man differenziert, wo geht's einem Kind gut, und das muss der Maßstab sein. Ob das dann die Familie ist oder eine Institution, ist mir persönlich relativ egal. Ja, es gibt einfach viele Familien, in denen es den Kindern nicht gut geht, und das habe ich in Seelenprügel schon gesagt, es kann nicht sein, dass es Glück ist, dass ein Kind in eine gute Kita kommt. Dann, es hat sich einfach die Welt verändert, es haben sich Familiensysteme verändert, es haben sich auch Menschen einfach so verändert, dass wir ja versuchen, irgendwie eine Gleichberechtigung, da sind wir ja meilenweit davon entfernt, also ganz weit davon entfernt. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir Institutionen brauchen, die von mir aus sehr, sehr gerne familienergänzend sind, von mir aus auch familienersetzend, kann ich echt gut mitleben. Ich kann nicht damit leben, wenn es den Kindern dort nicht gut geht. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir einfach in einem Land wie Deutschland, jetzt bleiben wir mal nur hier, da haben wir schon genug zu tun, die Kitas und da ganz speziell jetzt die Krippen einfach so ausstatten mit allem, was sie brauchen, damit Familien dort willkommen sind und gut aufgehoben. Am liebsten sehr gut. Ich meine, spitzenmäßig kriegen wir nicht hin, aber es kann nicht sein, dass wir so viele Kinder haben, die in so viele Einrichtungen gehen, die den Qualitätsstandards nicht entsprechen und nicht mal den Qualitätsstandards nicht mal in die Nähe kommen. Und da kriege ich Puls, und zwar wirklich Puls. Das ist das Thema, wo ich mir denke, da reicht eben, wir haben gerade von Biografiearbeit, von Omega-3-Fettsäuren. Weißt du, es hilft doch alles nichts, wenn ich weiß, an welchen Schräubchen ich drehen muss. Dann kriege ich noch die Schräubchen, ich kriege auch noch das ganze Werkzeug, aber dann habe ich eventuell eine eigene Traumafolgestörung und drehe nicht an dem Schräubchen, weil ich mich nicht verändern will und oder kann und oder es diese Sprüche kommen, hat mir auch nicht geschadet, doch hat geschadet, massiv, weil sonst würdest du es nicht tun. Und ich bleib dabei. Da stecke ich auch gern Prügel ein dafür. Ein psychisch gesunder oder halbwegs stabiler, ich mach's mal ganz vorsichtig, ein psychisch halbwegs stabiler Mensch, der mitfühlt, wird einen anderen Menschen oder auch ein Tier nicht schlecht behandeln können. Das funktioniert nicht mit Mitgefühl. Und ja, also irgendwie hätte ich gerade schon einen scheinenden Moment. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon reden.
Wir sind im scheinenden Momentbereich.
Dann ist mein scheinender Moment, dass auf dem Symposium, da habe ich gefühlt, wie viele Menschen in der Lage sind, mitzufühlen. Und das hat man gesehen an feuchten Augen. Und nochmal, ich dachte mir nur, mein Gott, hätte ich doch wasserfeste Wimperntusche benutzt. Den Gedanken hatte ich ungefähr 100 Mal an dem Tag, weil ich mir dachte, nee, nicht heulen, das schmiert alles. Hier werden ständig irgendwelche Fotos gemacht, wo ich ja so wahnsinnig gern fotografiert werde. Es war wahnsinnig emotional. Der Raum war wirklich, es war, als wäre der ganze Raum schwanger mit Mitgefühl und die Menschen sind wirklich, also ich wage mal zu sagen, alle, keine Ahnung, aber wahnsinnig viele Menschen sind echt beseelt gegangen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir solche Veranstaltungen noch viel öfter machen können. Und ich darf dafür lernen, um Spenden zu betteln. Da bin ich ganz schlecht. Aber es ist nicht mein entscheidender Moment. Sag mal du erst.
Eine Stiftung lebt ja davon, Spenden zu bekommen. Das ist ja kein gewinnbringendes Unternehmen, sondern lebt ja einzig und alleine davon, dass Menschen die Gelegenheit bekommen, einer guten Sache zu dienen. Und da gibt es diese Stiftung und es wäre einfach nur fantastisch, wenn man sich hin und wieder daran erinnern könnte, dass so eine Stiftung nur bestehen kann und solche wundervollen Dinge nur machen kann, wenn Spenden generiert werden. Und an dieser Stelle, wenn du es nicht kannst, kann ich ja alle Hörerinnen und Hörer einladen, daran zu denken, dass die Stiftung ein Stiftungskonto hat, auf das man einzahlen kann. Hiermit ist Nina recht herzlich eingeladen.
Ist toll, danke.
Das ist aber jetzt nicht der scheinende Moment, obwohl es auch ein scheinender Moment ist, weil wir brauchen, oder vielleicht kennt ja jemanden, der gute Sachen unterstützen möchte.
Soll ich dir meinen Traum sagen?
Ich ahne ihn.
Mein Traum ist, dass irgendjemand, der so richtig, richtig, richtig viel Geld hat, der gar nicht merkt, wenn da ein Millionchen auf dem Konto fehlt. Sowas hätte ich gern mal, so die Mega-Spende, wo man dann so, okay, wir machen alle 4 Wochen dieses Event und wir kaufen ein Stiftungsmobil. Und weißt du, mir fällt, ich weiß, es geht um jeden Euro, ich weiß das, das sagt man mir die ganze Zeit. Und natürlich ist jeder Euro wichtig, aber,
ja, es ist aber so, dass, also so abwegig ist das gar nicht, Anke, weil gerade Menschen oder auch Firmen mit wirklich viel Kapital, die ja auch Dinge stiften müssen, weil es einfach so ist, so habe ich mir das mal sagen lassen, dass halt auch soziale Projekte unterstützt werden müssen. Da ist vielleicht auch einfach nötig, dass die von der Stiftung erfahren, weil diese Menschen tummeln sich ja nicht unbedingt.
In unserem Podcast, ja.
In unserem Podcast oder in anderen Dingen, wo halt darüber gesprochen wird. Dann ist aber jeder eingeladen, weil jeder hat ja wieder seine Bubble, das vielleicht auch mal zu streuen und zu sagen, hört mal Leute, da gibt es was und ich weiß einfach, das ist eine korrekte Geschichte. Mhm. Mit diesem Geld wird nichts anderes gemacht, als wirklich gute Dinge unterstützt. Also wollt ihr mal wirklich eine richtig gute Sache unterstützen, die hier innerhalb des Landes echt was bewirken kann und damit ja auch ein Stück weit das Land retten, weil ich glaube, je mehr Kinder davon profitieren, gesund, psychisch gesund aufzuwachsen, umso gesünder sind wir in 20, 30 Jahren, weil das ist ja nun mal auch unsere Zukunft. Der darf diese Menschen einladen und die Stiftungsseite weitergeben, verlinken, vielleicht mal irgendwo als jeder kann etwas tun. Und wenn dann mal einer dazwischen ist, der sagt, Mensch, hör mal, du hast doch da letztens, erzähl mal, was ist das eigentlich? Ja. So kommt man da dran und so kann jeder wieder seinen Beitrag leisten. Und mein scheinender Moment, ich füge den mal direkt mit an, wäre, wenn jeder ein bisschen was macht, dann kommen wir wirklich sehr, sehr, sehr weit. Wenn jeder ein kleines bisschen was tut, davon redet, spricht, Dinge weiterträgt, vor seiner eigenen Haustür kehrt, seine Sachen aufräumt, morgens mit einem guten Gefühl in die Einrichtung geht und sagt, ja, ich kann zwar nicht die Welt bewegen, aber heute hier kann ich der leuchtende Moment für Kinder sein, die mit mir zusammen sind, dann machen wir die Welt schon so viel besser. Das ist mein scheinender Moment.
Und dem schließe ich mich heute an, den finde ich ganz wunderbar. Das ist auch mein scheinender Moment. Shine on, liebe Claudia.
Shine on, liebe Anke.